machen so schön auch weiter. Es soll nämlich um die beste Botschaft aller Zeiten gehen und das geht nicht in 5 Minuten. Um die frohe Botschaft, um das Evangelium und um deren Verbreitung. Und die ist ja so wichtig, dass jeder davon hören muss. Das ist wirklich wichtig, dass wir diese Botschaft weitersagen. Paulus hat ja selber schon in Römer 1, Vers 15 geschrieben, dass er bereit ist, so viel an ihm liegt. Auch euch schreibt er in Rom, das Evangelium zu verkünden. Und auch jeden dritten Sonntag im Monat und falls du es nicht weißt, übrigens auch an jedem ersten Sonntag im Monat um 9 Uhr, da verkünden wir auch, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, das Mahl des Herrn feiern und an die Leiden des Herrn Jesus erinnern, diese frohe Botschaft. Aber liegt da eigentlich eine frohe Botschaft drin? Ja, das sage ich jetzt ganz kurz, denn alle, die diese Botschaft im Glauben angenommen haben, die wissen, danke, dass damit ihre persönliche Schuld vor Gott bezahlt wurde und sie in Ewigkeit eine neue Basis für die Beziehung zu Gott und Menschen haben. Die Sünde trennt nicht länger vom Schöpfer, das Kreuz macht einen Kurzschluss zwischen Mensch und Gott und überbrückt den tiefen Graben, durch den wir von Gott auf ewig getrennt gewesen sind. Wie viele Menschen, könnt ihr ja mal hochrechnen in der Weltgeschichte, wie viele Menschen konnten diesen Weg, den einzig möglichen, übers Kreuz nehmen und sich ab diesem Moment über tiefen Frieden mit Gott und in der Gemeinschaft von ihm freuen. Und diese Botschaft für sich zu behalten, das geht nicht. Ja, wir wollen diese Botschaft nicht für uns behalten. Deswegen sind auch viele Gideon, so wie ich auch, und jeder, der diese Botschaft hat, möchte, dass sie weitergeht. Denn Jesus hat ja auch den Auftrag dazu gegeben, es allen Völkern zu sagen. Matthäus 28. Und ich möchte nochmal beten mit uns kurz. Steht nochmal bitte dazu auf. Herr Jesus, wir haben gerade daran gedacht, im Mahl, wie bereit oder dass du bereit warst, dein Leben zu geben aus Liebe zu uns. Und dieses Evangelium, wir hätten es nicht verstanden, wenn du es uns nicht wirklich so deutlich vor Augen gemalt hättest. Und wir danken dir dafür. Und wir wollen dich auch bitten, dass dieses Evangelium in unseren Herzen den größten und wichtigsten Platz bekommt, dass es auch ausgehen kann in die ganze Welt. Und ich bitte dich jetzt auch in dieser Predigt, dass dein Wort uns hilft, dieses Evangelium besser zu verstehen und auch es zu teilen. Und hilf du auch mir, die richtigen Worte zu finden und verändere du unsere Herzen, Herr Jesus. Amen. Tja, unsere Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen, das kann manchmal ganz schön herausgefordert werden. Denn wie oft erkennen wir überhaupt eine Chance im Alltag, das Evangelium weiterzusagen? Obwohl die Chancen bestimmt da sind, aber wir sie manchmal übersehen. Was sollen wir sagen? Wie sollen wir sagen? Gegen welche Widerstände, äußere oder innere, kämpfen wir an? Vertrauen wir ganz auf Gott? Wenn das Evangelium doch so herausragend ist, eine fantastische Botschaft quasi, unglaublich, dann gibt es nur eine Sache, raus damit. Gerade als gläubiger Mensch ist doch diese Botschaft für uns Lebensgrundlage und Motivation. Wenn nicht, dann ist diese Predigt auch ganz besonders für dich heute. Also wenn das für dich nicht Lebensgrundlage oder Motivation ist. Und für Leute, die darauf warten, dass sie das Evangelium verstehen. Und für Leute, die es weitersagen. Ich möchte dich heute anhand einer Begebenheit aus der Apostelgeschichte motivieren, das Evangelium richtig zu verstehen und mit Freude weiterzugeben. Denn das, was unser Herz froh macht, das können wir nicht für uns behalten. Deswegen das Thema für heute. Mal gucken, klappt, ja. Petrus, Vorbild eines Evangelisten oder Verkündigung nicht nur für Anfänger, habe ich es auch genannt, Motivation für einen persönlichen evangelistischen Dienst. Ihr dürft Apostelgeschichte 10 aufschlagen. Also mein Gott ist großartig. Deiner auch? Das Evangelium, die frohe Botschaft, die berichtet über Jesus Christus, seinen Sohn, der auf die Erde kam, um der Lebensretter zu werden für alle, die an ihn glauben. Und das soll weitergesagt werden, denn nach Apostelgeschichte 1, Vers 8 galt Jesu Auftrag damals an die Jünger, aber auch für uns heute, ihr sollt meine Zeugen sein. Und ich habe das einfach mal in zwei Unterpunkte eingeteilt, wobei der erste ist eigentlich nur eine Hinführung und der zweite ist dann das Wichtige, nämlich erstens, alle Menschen müssen das Evangelium hören. Und das zweite, Petrus als dein Vorbild in der Evangeliumsverkündigung und was das für uns heute bedeutet. Ja, erstens, alle Menschen müssen vom Evangelium hören. Wir Menschen, wir sind doch oft sehr wählerisch. Ihr kennt doch diese Redewendung vom Rosinenpicken. Ich erzähle euch eine kurze Geschichte in der Volleyball-AG bei uns in der Oberstufe. Das war eine ganz coole Truppe. Wir waren bunt gemischt aus mehreren Jahrgängen und wir spielten alle gern Volleyball und auch einigermaßen flüssig. Ja. Natürlich gab es Leistungsunterschiede, aber jeder erfüllte seine Aufgabe. Und ihr wisst ja beim Volleyball, die Person, die hinten in der Mitte steht, die hat ja so eine ziemlich schwierige Aufgabe. Die muss nämlich die Annahme oder die Angabe von der gegnerischen Mannschaft erstmal irgendwie abfangen und dann versuchen, was für die Gruppe draus zu machen. Und alle standen auf dem Platz und wir hatten da eine, die war etwa von der Körpergröße wie meine Tochter, ja, aber naja. Und dann kam die Angabe und sie stand ganz bereit. Und wie die Angabe so 2 Meter vorher war, drehte sie sich zur Seite und sagte, die nehme ich nicht. Tja, Punkt für die anderen. Ja. Und ein klarer Fall für Arbeitsverweigerung, oder? Ich meine, sie war ja an den Platz hingestellt worden. Na gut, die Angabe war wirklich schnell, die war wirklich auch hart und die erforderte sicher einiges Geschick. Aber ist das ein Grund, es nicht wenigstens zu versuchen? Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Alle Menschen müssen vom Evangelium hören und wir sollen nicht, wie zum Beispiel bei dieser harten Angabe, wählen, ob jemand interessant oder geeignet für uns ist, ob wir diese Angabe annehmen. Als Jesu Jünger sind wir aufgefordert, zu allen Menschen hinzugehen und die Aufgaben wahrzunehmen und nicht nur zu sagen, den Menschen nehme ich nicht. Jesus spricht in Matthäus 28, Vers 19a, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Das gilt also für Männer und Frauen, für Knackis und Behinderte, für Alte und Kranke, für Deutsche, Syrer, Iraner, Afghanen, Ukrainer, Russen, Türken, Vietnamesen, Buddhisten, Muslime, Esoteriker und Atheisten und so weiter. Das gilt einmal mehr in unserer Zeit, in der das nationalistische Denken auf der einen Seite immer mehr betont wird, sich aber gleichzeitig eine starke Vermischung innerhalb der Bevölkerung in vielen Ländern der Erde feststellen lässt. Jesus hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Er schickte die Jünger nicht nur zu Juden oder nur zu Afrikanern oder nur zu Männern oder nur zu Frauen. Alle Menschen sollen von ihm hören und sich durch ihn retten lassen. Und um das zu tun, das weiterzusagen, da brauchst du gar nicht erst weit fahren. Ja, nicht erst nach Groß-Umstadt oder nach Hintertupfingen oder nach Kleinasien oder Afrika reisen. Wenn du schon deine Wohnungstür aufmachst und manchmal sogar schon vorher, dann sagt Jesus, herzlich willkommen auf deinem Missionsfeld. Und dein Evangelium, das trägst du hoffentlich immer dabei. Titus 2, Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Oder in 1. Timotheus 2, Vers 4, wo Paulus schreibt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Vielleicht ist das für dich eine schwierige Vorstellung. Ja, für mich ist das auf jeden Fall nicht ganz einfach. Aber was würden unsere Nachbarn machen, wenn wir ihnen nicht das Evangelium geben? Halt's einfach, ja. Wer plant, missionarische Projekte anzugehen, egal ob in Bayern, auf den Balearen oder auf Bali, vielleicht sogar plant, in vollzeitlichen Dienst zu gehen, ins Ausland, der kann seine Bereitschaft direkt hier vor Ort schon mal austesten. Wenn du mit denen, die hier fremd sind, ins Gespräch kommst, dann kannst du dir viel Fahrtkosten sparen. Wer kümmert sich um die fremden Menschen bei uns, die keine Kontakte haben und das Evangelium nicht kennen? Wohl denen, die der Herr schon zu uns geschickt hat, ja, die in die Gemeinde schon kommen. Wohl denen unter euch, die sich um diese Leute kümmern. Wohl denen, die sich auch zum Beispiel im Kids-Club um die Kinder kümmern, denen sonst keiner das Evangelium sagt. Und es gibt viele andere Kreise hier. Aber ich selbst und wir alle dürfen uns natürlich auch ehrlich fragen, warum andere Felder, die uns direkt Gott vor die Tür gestellt hat, noch so brach liegen. Natürlich sind unsere Kräfte beschränkt, ja, aber wo setzen wir Prioritäten? Wie sieht es aus mit einem regelmäßigen Dienst unter den Geflüchteten in Hünfeld oder der Unterstützung für die Gefängnisarbeit? Brauchte es erst einen Krieg im fast Nachbarland, dass wir uns plötzlich so stark für andere engagieren? Messen wir da vielleicht manchmal mit unterschiedlichem Maß? Die Not ist doch schon immer da gewesen, hat uns aber weniger beschäftigt. Ja, es gibt angenehme Dienste und es gibt auch herausfordernde. Und jeder Mensch neigt dazu, Druck eher auszuweichen. Aber noch einmal, alle Menschen müssen das Evangelium der heilbringenden Gnade Gottes in Christus Jesus hören. Danke für die Erinnerung, dass in 2 Wochen der Markt ist und in 1,5 Wochen oder an dem Wochenende auch der Frauenabend dann. Jesus hat es seinen Jüngern und auch uns seinen Heiligen Geist versprochen, der sie und uns im Dienst stärken und anleiten würde. Apostelgeschichte 1, Vers 8 nochmal. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir lesen die ersten 8 Verse. Ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah in einer Erscheinung ungefähr um die 9. Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte: Cornelius. Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte: Was ist, Herr? Er sprach aber zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, der den Beinamen Petrus hat. Dieser herbergt bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer ist. Als aber der Engel, der mit ihm redete, weggegangen war, rief er 2 seiner Hausknechte und einen frommen Soldaten von denen, die beständig bei ihm waren. Und als er ihnen alles erzählt hatte, sandte er sie nach Joppe. Ja, Petrus, 2. Punkt, als Vorbild eines Evangelisten. Erstens, Menschen werden von Gott vorbereitet. Der Hörer. Cornelius, der ist so ein Hörer, ein für mich ganz besonderer Mensch im Kontext der Bibel. Er wird als fromm, als gottesfürchtig beschrieben, er gibt Almosen, hat einen guten Ruf bei den Juden und er betet auch zum Gott Israels. Und das alles als Ausländer und jemand aus dem Hintergrund der polytheistischen römischen Kultur. Aber scheinbar fehlt ihm noch etwas. Denn er hat nur eine Ahnung von der wirklichen Erlösung. Er kennt noch nicht das Evangelium der Gnade, hat von Jesus Christus keine Ahnung. Inständig betet er zu Gott, dass er ihm doch seine Fragen beantwortet. Gott sendet einen Engel zu ihm und gibt ihm stattdessen oder statt Antworten einen Auftrag. Such nach dem Mann Petrus, der gerade in Joppe ist. Joppe ist das alte Jaffa oder ganz in der Nähe heute von Tel Aviv. Ich meine, vielleicht sind bei dir Engelserscheinungen normal. Also ich würde das mal hinterfragen. Ja? Aber Cornelius rechnete sicher gerade nicht mit so etwas. Wir können darauf schließen, dass Gott seinen Charakter ansah, seine Gebete gehört hat, in denen er beständig war. Und auch seine Zuwendung an die jüdische Gemeinde. Er hatte ein großes Herz und ein bescheidenes Auftreten. Denn Gott widersteht zwar den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt der Gnade. Gott selber macht den ersten Schritt im Verborgenen, im Hintergrund. Leute, das ist spannend. Vielleicht hast du auch nur so eine Ahnung von Gott oder eine Ahnung von Jesus. Ja, einen Kinderglauben vielleicht oder so ein bruchstückhaftes Wissen. Und du suchst nach mehr Antworten, nach Tiefgang, nach persönlichem Kontakt zu Gott. Dann bete wie Cornelius und sei auf Gottes Antwort gespannt. Menschen, die sich nach Gott auf die Suche machen, die werden Antworten bekommen. Jesus verspricht das. In diesem Fall bestätigt sogar ein Engel das Gebet von Cornelius und gibt ihm den Auftrag, nach Petrus zu senden. Wir lesen weiter. Vers 9. Am folgenden Tag aber, während jene reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die 6. Stunde auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß gleich einem großen leinenen Tuch herabkommen, an vier Zipfeln auf die Erde herabgelassen. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder erging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn: Was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal und das Gefäß wurde sogleich hinaufgenommen in den Himmel. Als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was wohl diese Erscheinung bedeuten möchte, die er gesehen hatte, siehe, da standen die Männer, die von Cornelius gesandt waren und Simons Haus erfragt hatten, vor dem Tor. Und als sie gerufen hatten, erkundigten sie sich, ob Simon mit dem Beinamen Petrus dort wohne. Der Botschafter. Gott bereitet vor. Ist das nicht alles total interessant? Wer hier schon alles tätig wurde, Cornelius, der betet, Gott, der über allem thront, als Sender eine Botschaft durch einen Engel, die Hausknechte, der gläubige Soldat im Auftrag von Cornelius, nur einer, der weiß noch gar nicht, was da sich zusammenbraut. Einer scheint das nicht mitzubekommen, der Botschafter selbst, Petrus, der Evangelist. Kommt dir das vielleicht ein bisschen komisch vor? Gott bereitet ihn zunächst für seine Aufgabe vor. Während er auf dem Dach betet, hat er plötzlich eine Erscheinung. Während im Haus noch das Mittagessen bereitet wird, sieht er im Himmel, vom Himmel her plötzlich Meglieferato auf sich zukommen und alles Mögliche an wildem Getier ist da drin in diesem Stofftuch. Für einen Juden sind das alles unreine Tiere. Diese sind für sie weder zum Verzehr noch zum Umgang erlaubt. Könnt ihr im 3. Mose 11 nachlesen. Und jetzt fordert eine Stimme Petrus auf, diese unreinen Tiere als Nahrung anzusehen, sie zu schlachten, obwohl er damit gegen die jüdischen Reinheitsgebote verstieß. Aber eigentlich noch viel schlimmer, damit würde er nicht nur gegen das Gesetz verstoßen, sondern das ist auch seine eigene innere Einstellung, seine Überzeugung. Ich meine, Gesetze sind das eine, gell? Aber die eigene persönliche Überzeugung, wenn wir dagegen handeln sollen, das ist schon nochmal eine Stufe mehr. Dann geht es an unseren Charakter. Petrus erkennt die Stimme als die des Herrn, denn wen sonst sollte er in dieser Situation, in der er alleine ist, so ansprechen? Hatte er richtig gehört? Für die, die einen Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, Gott sorgt für eine eindeutige Botschaft. Hier speziell an Petrus gerichtet. Ganze dreimal passiert das, herablassen und wieder hinaufziehen des Gefäßes mit den unreinen Tieren. Also von wegen, ich habe das nicht verstanden oder ich habe das nicht mitbekommen. Gott ist eindeutig. Petrus kann sich das alles nicht erklären, aber schon bald. Sein Rechtfertigungsversuch, das würde ich niemals tun, wird durch die Aussage Gottes im Keim erstickt. Was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für unrein oder für gemein. Wann ist es dir das letzte Mal so gegangen, dass Gott dich so deutlich auf einen für dich vielleicht ungewohnten oder neuen Sachverhalt hinweisen musste, damit du deinen eigentlichen Auftrag besser verstehen konntest? Wann hat dich Gott zum letzten Mal genau auf das stoßen lassen, dich mit einem Auftrag konfrontiert, was für dich oder der für dich erst unglaublich, vielleicht unvorstellbar und dann später doch die Grundlage für alle weiteren Entscheidungen war? Petrus dient hier uns wirklich als ein Beispiel, wie es sein kann, wenn Gott uns in eine neue Situation bringen möchte. Gott redet offensichtlich zu dem Botschafter. Und bei uns ist das vor allem sein Wort. Ja? Das heißt auch konkret, wenn du da drin liest, dann nimm den Text, den du liest, erstmal in seiner Grundaussage auch so wahr, wie er dasteht. Deute nichts hinein, verbiege ihn nicht, weil er dir nicht passt. Alle Menschen, haben wir vorhin gehört, heißt dann also alle Menschen. Und nicht nur alle Menschen, die meine Sprache sprechen, alle Menschen in meiner Nähe, meiner Familie, meiner Gemeinde oder meinem Freundeskreis. Wir lesen weiter, Vers 19. Während Petrus aber über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. Steh aber auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Petrus aber ging. Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Was ist die Ursache, weshalb ihr kommt? Also Gott zögert hier nicht lange, um Petrus klarzumachen, was es eigentlich bedeuten soll. Es gibt nicht mehr diese Unterscheidung rein, unrein. Dies war ein Gebot, ja, durch das sich das Volk Israel von allen anderen Völkern eigentlich absondern sollte. Die Tiere waren ja nicht per se giftig oder ungenießbar. Gott hatte sie als unrein erklärt. Das Volk sollte sich daran halten. Und was für die Tiere galt, das galt auch für die anderen Völker und Nationen, zu denen zu Petrus Zeiten natürlich auch die ungeliebten Römer gehörten. Mit denen wollte keiner etwas zu tun haben. Es waren Menschen, aber für die Juden waren es ungeliebte Besatzer, Menschen zweiter Klasse, Heiden und Götzendiener. Denk mal nach in deinem Umfeld, wen du vielleicht zu solchen Menschen zählen würdest. Wer ist für dich ein Mensch zweiter Klasse? Ja, wie begegnest du dem an der Haustür, der für die Tiere im Zirkus sammelt und selber aussieht, als bräuchte er Geld? Was sagst du dem Zeugen Jehova, den Sternsingern, oder was denkst du über die bettelnde Frau mit Pappschild in der Fußgängerzone? Es gibt keine Menschen zweiter Klasse. Wir sollten anfangen, du und ich, für diese Menschen zu beten. Tja, und genau diese Typen stehen jetzt bei Petrus vor der Tür. Also manchmal stehen sie auch vor unserer Tür, ja, und suchen nach uns. Hättest du an Petrus Stelle auch gleich gesagt, ja, hier bin ich. Ja, wenn zum Beispiel der GRU vor der Tür gestanden ist, ihr könnt nachgucken, was das ist. Die Leute, die hier sitzen, die wissen es. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr bei der Gestapo gesagt hättet, ja, hier bin ich. Wenn da so jetzt die römischen Soldaten vor der Tür stehen, war das für Petrus vielleicht genauso. Morgen Abend kommt im ZDF ein Film Honecker und der Pastor. Und da geht es um Pastor Holmer, der den Erzfeind Honecker und dessen Ehefrau bei sich aufnahm, als keiner diese beiden wollte. Der Mann, der ihm im Leben und der Gemeinde der DDR den wohl größten Schaden zugefügt hatte, der seinen 10 Kindern das Abitur und ein Studium verwehrte, der stand vor der Tür. Offen sein heißt auch, offene Türen zu haben. Wie breit ist denn deine Tür? Wer passt denn da durch? Gott ist konsequent und stetig in der Ausbildung eines und seiner Evangelisten. Gerade wohnt Petrus bei einem Gerber. Leute, ich weiß nicht, mir fällt kein Vergleich ein, aber das war für die Juden schon so ziemlich ganz kurz vor Zöllner, ja, der Gerber. Und das war vielleicht für Petrus schon eine Überwindung, aber er wohnt jetzt bei ihm. Na gut, sagt sich Petrus, grenzwertig, aber okay. Und Gott macht dann gleich bei Petrus weiter, next level. Ist aber doch auch gut, wenn man sehen kann, dass Gott einfach nicht so schnell fertig ist und dann auch noch weiter und weiter mit ihnen geht, oder? Willst du so bleiben, wie du bist? Musst du gar nicht. Jesus geht mit uns weiter. Und wohin? Immer mehr in sein, in das Bild Christi will er uns verwandeln. Nochmal die Kontrollfrage, mit wem wollte Jesus nicht zu tun haben? Mit welchen Menschen? Könnt ihr euch die Antwort selber geben. Und außerdem, damit es auch wirklich ganz deutlich ist, bekommt Petrus nochmal eine Bestätigung. Ja, Gott selbst sagt, zweifelt doch bitte nicht. Also Petrus gibt sich zu erkennen, er versteckt sich nicht, er kommt aus der Deckung. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Moment, weil er zeigt die Bereitschaft und die Offenheit gegenüber dem Fremden. Wie offen sind wir, bist du gegenüber dem Fremden? Gehst du auf sie zu? Kommst du aus deiner christlichen Deckung hoch? Lasst uns ein bisschen mal anschauen, welchen Charakter Petrus jetzt hier deutlich zeigt. Wir lesen weiter, Vers 22. Sie, das sind jetzt die Männer, die Römer, aber sprachen, Cornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann und der ein gutes Zeugnis hat von der ganzen Nation der Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich angewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen und Worte von dir zu hören. Als er sie nun hereingerufen hatte, beherbergte er sie. Am folgenden Tag aber machte er sich auf und zog mit ihnen fort und einige der Brüder von Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er sich mit ihm unterhielt, ging er hinein und findet viele versammelt. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Ich frage nun, aus welchem Grund habt ihr mich holen lassen? Schauen wir uns mal ein paar Eigenschaften an, wo wir von Petrus lernen können. Welchen Charakter zeigt er? Und du kannst das direkt auch auf dein persönliches Leben übernehmen und vielleicht als Baustellen erkennen. Leute, diese Predigt, ich habe dreimal täglich, stündlich überlegt, ob ich sowas überhaupt euch sagen darf, weil ich mich selber hier als große Baustelle wiederfinde. Der erste Punkt ist Gastfreundschaft. Im Vers 22 könnt ihr das sehen. Petrus nimmt die Männer sofort in sein Haus, ohne Bedingungen oder Näheres zum Grund ihrer Reise zu erfragen. Das kommt letztendlich erst richtig später durch Cornelius raus. Und Gastfreiheit schafft ein tiefes Vertrauensverhältnis. Offene Türen des Hauses führen oft zu offenen Türen des Herzens. Mit wem du isst, mit dem verbindet dich etwas. Petrus hätte ja auch sagen können: Sucht euch eine Herberge, ja, und morgen bin ich reisefertig, dann kommt ihr um 10 Uhr vorbei und dann holt er mich ab. Nein, im Haus des Gerbers dürfen diese drei übernachten und sich stärken. Tja, ich hatte diese Predigt angefangen, da war noch kein Krieg in der Ukraine. Und ich stelle trotzdem die Frage, das eine tun, das andere nicht lassen. Wann war das letzte Mal bei dir jemand zu Besuch? Vielleicht auch jemand, den du nur wenig kennst. Was könnte Gott dir für Möglichkeiten schenken, wenn du einmal mehr jemanden zum Essen einlädst? Oder mehr? Und wenn das für dich allein vielleicht zu viel ist, dann tu dich mit jemandem zusammen und mach das mit jemandem aus der Gemeinde zusammen. Die aktuelle weltpolitische Lage, wie gesagt, möchte ich hierbei gar nicht erst extra betonen. Erster Punkt, der Evangelist ist gastfrei. Zweitens, Unterstützung durch die Gemeinde, Vers 23. Petrus geht am nächsten Tag mit, aber nicht alleine. Einige Brüder aus der Gemeinde, und das sind in meinen Aussagen mindestens drei, die gehen mit Petrus. Den Auftrag, den Petrus so richtig noch nicht kennt, muss er nicht alleine übernehmen. Wir lesen nichts davon, was die anderen Brüder in der weiteren Geschichte gemacht haben. Und dennoch übernehmen sie hier wichtige Funktionen. Meine Vermutung ist, dass sie Petrus im Gebet unterstützten. Außerdem konnte er sie für Hilfsdienste, zum Beispiel Besorgung oder Nachrichtenübermittlung, einsetzen. Vielleicht konnten sie bei Cornelius selbst auch mit anderen Hausmitgliedern sprechen und so als Zeugen im Verborgenen dienen. Und nicht zuletzt waren sie auch Zeugen des ganzen Geschehens in Cornelius' Haus. Wenn wir heute evangelistische Dienste übernehmen oder sogar ganze Werke, immer nur mit Unterstützung durch die Ortsgemeinde beziehungsweise mehreren Ortsgemeinden erfolgen. Diese haben die sendende Funktion, diese haben gebetsunterstützende und auch korrigierende Funktion, quasi wie so ein Aufsichtsrat, aber durch Gottes Geist geleitet. Jeder evangelistische Arbeit soll von der Ortsgemeinde ausgehen und zu einer Ortsgemeinde hinführen. Das heißt, Menschen aus einer Gemeinde tun einen Dienst, der andere Menschen auf Christus hinweist. Und nachdem sie den rettenden Glauben angenommen haben, diese Menschen in eine Gemeinde hineinbringt. Also fassen wir diesen Punkt zusammen. Der Evangelist weist die Gemeinde hinter seiner Arbeit. Er informiert diese und nutzt seine Arbeit zur Jüngerschaft mit anderen Geschwistern. Vers 25 und 26. Ungewöhnliche Situationen. Dazu nur ein Gedanke. Derjenige, der die frohe Botschaft weitergibt, der kann kräftig missverstanden werden. Was macht Cornelius, als Petrus aufschlägt? Ja, Cornelius, der römische Hauptmann, vor Petrus, dem Fischer, er huldigt ihm. Und das ist etwas, das hat man eigentlich nur vor Königen gemacht oder vor sonst wem. Ja, aber Petrus, der lässt sich überhaupt nicht darauf ein. Der sagt klar und deutlich und demütig, ich bin auch nur ein Mensch. Und er lässt es nicht zu, dass seine Person hervorgehoben wird. Ihm geht es um den angekündigten Auftrag Gottes und die Botschaft, die er weiterzugeben hat. Fazit, der Evangelist lässt sich nicht auf einen Sockel stellen. Er betont Christus und die frohe Botschaft und nicht sich als Botschafter. Viertens, kulturelle Grenzen überwinden. Petrus ist es sicher nicht leicht gefallen, bei Cornelius, dem Römer, ins Haus zu gehen. Die Folgen für ihn als Juden, die waren da zunächst nicht absehbar. Für einen Juden galt Moses Gesetz, dass man keinen Umgang mit Nichtjuden, den Heiden, haben durfte. Und da es auch jüdische Zeugen in Petrus' Umfeld gab, die Brüder, hätte die Geschichte für ihn als Apostel schwierig enden können. Ein Leugnen wäre nicht möglich gewesen. Und Petrus erklärt das auch den Anwesenden und sagt, eigentlich hätte ich hier gar nicht sein dürfen. Er erklärt ihnen aber auch, dass Gott selbst ihn beauftragt und damit legitimiert hat, auf die Einladung von Cornelius positiv zu reagieren. Wenn wir uns aufgrund unserer Lebensumstände und vor allem unseres Kulturverständnisses von anderen Menschen abwenden, weil wir nicht bereit sind, das Evangelium mit ihnen zu teilen, dann folgen wir nicht Christi Fußtapfen. Sicher sind die kulturellen Herausforderungen in unserer Zeit andere als damals. Ich möchte euch mal so ein paar Gruppen vor Augen malen. Gröhlende Fußballfans oder leidenschaftliche Camper. Wallfahrende Katholiken und überzeugte Muslime. Feministinnen und genderfördernde PolitikerInnen. Notorische Lügner, Raser und Drängler auf der Autobahn, die wir auf der Raststätte plötzlich an der Kasse vor uns stehen haben. Erst haben sie uns überholt und wir haben geschimpft und dann stehen sie direkt vor uns an der Kasse. Nach Knoblauch riechende Arbeitskollegen oder ehrliche italienische Restaurantebesitzer. Wir lachen. Wer von euch hat schon mal für seinen Italiener gebetet? Ich noch nicht. Ich muss anfangen. Wie auch immer wir unseren eigenen kulturellen Kontext beschreiben, ihr merkt, es gibt viele Leute, die wir außerhalb von diesem Kontext sehen. Aber wir sollen niemals dahin kommen, dass wir anderen Menschen nicht am Evangelium dienen wollen, weil wir von ihrer Art zu leben abgestoßen werden oder sie einen anderen kulturellen Hintergrund haben als wir. Fazit. Der Evangelist überwindet kulturelle Grenzen. Und fünftens, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, der Evangelist verkündigt mit Freude die frohe Botschaft von Jesus Christus. Wir lesen weiter. Paulus und Cornelius sprach: Vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus bis zu dieser der 9. Stunde und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Kleid und spricht: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. Sende nun nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser herbergt im Hause Simons, eines Gerbers, am Meer. Sofort nun sandte ich zu dir und du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Petrus aber tat den Mund auf und sprach: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus, dieser ist aller Herr. Kennt ihr? Jetzt kommt die Predigt. Die Sache, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hin geschehen ist, nach der Taufe, die Johannes predigte. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen. Uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Ja, bis Vers 33 hören wir nun noch einmal aus Cornelius' Mund, warum Petrus gerufen wurde. Und damit ist auch klar, dass die Knechte natürlich nicht ein Falsches vorgegeben haben, um ihn irgendwo hinzulocken, sondern es ist die Wahrheit. Und das schafft gleich natürlich ein besseres Vertrauensverhältnis, vor allem beim Petrus. Denn dieser kann nun mit Freude das Evangelium bezeugen. Das sind vorbereitete Menschen, die sich auf Gottes Wort freuen, wie die jungen Kinder auf die Muttermilch. In Vers 34 spricht Petrus aus, was in diesem Kapitel wohl eine der Kernaussagen ist. Gott sieht nicht die Person an, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Was muss das für Petrus eine Erleuchtung gewesen sein? Ja, als er das erkennen konnte. Das war die Bestätigung von dem Bild, das er in Joppe gesehen hatte. Dafür war er die mehr als 60 Kilometer nach Caesarea gelaufen. Gelaufen, zu Fuß. Ich weiß nicht, wie weit du schon einmal für irgendjemanden evangelistisch gelaufen bist, wenn es darum geht, mal Briefkastenjogging zu machen und du hast 2 Kilometer vor dir. Petrus erkannte, das Evangelium gilt allen Menschen, auch den Guten, sogar dem besonders Guten. Und in seiner Predigt, die letztlich Christus in den Mittelpunkt stellt und weil uns heute hier die Zeit dazu fehlt, in ihrer tieferen Aussage Inhalt einer anderen Predigt sein darf, kommt eines immer und immer wieder zum Ausdruck. Petrus ist Zeuge dessen, was Cornelius und sein Haus nicht gesehen haben, was aber doch so viel Auswirkung auf deren Leben und die Ewigkeit hat. Petrus versteht, ich bin hier, um Christus zu bezeugen. Ich stehe hier, weil ich etwas weiß, das ich den anderen bestätigen darf. Ich muss das tun, weil es Christi Auftrag an mich war. Weil es hinausgerufen werden muss in die Welt. Und diese Botschaft, stellt euch mal vor, wie muss die auf Cornelius gewirkt haben? Er als römischer Hauptmann, als Vollstrecker der ganzen Härte des römischen Gesetzes. Er erfährt vom Kreuz, aber mit einer ganz anderen Bedeutung. Vom Christus, dem Heiland, der daran auch für ihn starb. Das Evangelium ist auf den ersten Blick vielleicht nicht logisch. Aber es schenkt Hoffnung über Hoffnung für jedermann. Christus, in diese Welt gekommen, hat geliebt bis zum Ende. Gemartert und ans Kreuz geschlagen für meine und deine Schuld. Begraben und mit neuem Leben auferstanden. Aufgefahren in den Himmel, von wo er wiederkommen wird, um die Toten und die Lebendigen zu richten. Wie wirkt das Evangelium auf andere? Das kann uns erstmal total egal sein. Nur in Liebe sollen wir es weiter sagen. Wir sollen Zeugen sein und nicht Verkäufer oder Anwälte. Wir sollen Beter sein und nicht Zweifler über die Erfolgsaussichten. Petrus und die Brüder, sie sind nun für Cornelius und sein Haus diese Zeugen. Bezeugen oder Zeuge sein, das ist eine wichtige Sache vor Gericht. Aufgrund von Zeugen kann man ja ein viel sicheres Urteil fällen. Indizien sind nur Hinweise, das leere Grab. Ja, aber wer da drin lag, wenn das mir keiner erzählt, dann sehe ich nur ein leeres Grab. Die Aussage eines Zeugen aber wiegt schwer, sie kann be- oder entlasten. Man kann nachfragen, man kann sich erläutern lassen. Petrus' Botschaft an Cornelius ist ein einzigartiger Zeugenbericht. Wenn ihr nochmal in euren Text schaut, wo finden wir das? Vers 36, ja, Petrus erinnert an das, was Cornelius schon weiß, nämlich an die im Raum stehende Aussage über den Menschen Jesus Christus. Das Wort kennt ihr. Jesus Christus hat Frieden gebracht. Vers 36. Vers 39, wir sind Zeugen, sagt Petrus, er starb am Kreuz. Vers 40, wir sind Zeugen, er wurde auferweckt. Vers 41, wir haben ihn lebendig gesehen, nachdem er gestorben war. Vers 42, wir sollen bezeugen, er ist der von Gott verordnete Richter von Leben und Tod. Vers 43, die Propheten sind Zeugen. Jeder, der an Christus glaubt, wird gerettet. Sicher hat das Petrus im Detail weiter ausgeführt, erklärt, durch Schriftstellen im Alten Testament weiter belegt. Vielleicht hat er persönliche Erlebnisse mit Jesus weitergegeben, hat auch vielleicht von seinem Versagen, der selbst erlebten Gnade, Vergebung und Wiederherstellung berichtet. Durch sein Reden hat er Christus groß gemacht. Aber er kam als Zeuge und nicht als Anwalt. Er musste Christus weder rechtfertigen, noch sich selbst zum Richter machen und andere be- oder verurteilen. Er war in dieser Situation als Zeuge hingestellt. So wie auch wir von Gott in Situationen hingestellt werden, um zunächst einmal nur Zeuge zu sein. Erzähle von Gott. Erzähle deine Geschichte von Gott mit dir. Erzähle, welche Auswirkungen dein Leben mit Gott auf deinen Alltag hat. Ich hoffe, es gibt Auswirkungen. Wie er dich und in Situationen verändert hat. Der Evangelist ist Zeuge dessen, was Gott an ihm und in der Welt getan hat, angefangen von der Schöpfung bis heute. Ich habe hier ganz kurz einen Buchtipp, das ist Lexikonformat, Geschichte und Gott. Aber wer anderen die Welt erklären will, und das aus heilsgeschichtlicher Sicht, der darf sich auch mit Weltgeschichte aus der Sicht Gottes auseinandersetzen. Der Prophet Daniel zum Beispiel ist da ein ganz großes Vorbild, der als Politiker die Augen aufmachte und den heilsgeschichtlichen Ansatz für alle Entscheidungen seines Lebens suchte. Wir sind seine Zeugen. Ist euch nicht aufgefallen, dass Petrus oder ich sage es jetzt mal neutral, der Evangelist seine Botschaft an die Zuhörer anpasst? Nicht umgekehrt. Noch einmal, der Evangelist bringt die Botschaft für seine Zuhörer. Damit meine ich nicht das inhaltliche Anpassen der Botschaft, sondern die Art und Weise, wie man das Evangelium anderen weitersagt. Den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, schreibt Paulus. Und wie anders hätte man sonst seine Argumentation, also von Paulus auf dem Areopag, nachvollziehen können, wo er über den unbekannten Gott predigt. Vor Juden wäre das ganz merkwürdig gewesen. Vor den Griechen war es aber der Augenöffner. Manchmal muss man eine Botschaft langsam und weich überbringen und manchmal auch in aller Deutlichkeit und Direktheit, aber immer in Liebe. Kolosser 4, Vers 6, euer Wort sei alle Zeit mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Ja, was macht Petrus dann oder der Evangelist? Dann folgt der Aufruf, die Hände zu heben oder einen mit seinen Sünden beschriebenen Zettel zu verbrennen, eine 500-Euro-Spende an irgendeine Missionsgesellschaft zu geben oder nach vorne zu kommen? Nee, oder? Das sind menschliche Versuche, eine innere Einstellung nach außen zu zeigen. Das ist letztlich nur Religion. Der Evangelist wartet und betet auf das Eingreifen Gottes, der die Herzen der Menschen lenkt wie Wasserbäche. Ich sage das, weil es liegt nicht an einer perfekten Verkündigung oder einem coolen Outfit oder einer lockeren Art, wenn Menschen auf das Evangelium hören. Also kein Problem, wenn deine Worte nicht perfekt gewählt sind, wenn deine Kleidung mehr nach Taco als nach Lagerfeld kommen oder du schüchtern in deinem ganzen Wesen bist. Überlass das weitere Handeln doch dem, für den du gerade Zeugnis gegeben hast. Überlass das Ganze Gott. Dein Vater im Himmel sieht dein Herz und weiß, wie du es meinst. Ist es ihm nicht ein Geringes, dass er nun auch das Herz der Hörer bewegen kann? Lass dich auch nicht entmutigen, wenn Spötter stehen und reden oder lästern. Überlass das Handeln Gott, damit fährst du sicher gut. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Ja, der Evangelist erlebt auch diese Veränderung, das Wirken des Heiligen Geistes und Gehorsam derjenigen, die das Wort in Freuden aufnehmen. Wir wollen jetzt die Apostelgeschichte als das sehen, wie sie verstanden werden soll, als einen Bericht über die junge und entstehende Gemeinde. Sie ist zuerst ein geschichtliches Buch, ein Zeugnis über Gottes Handeln mit seinen Geschöpfen in einer Aufbruchszeit. Sie ist keine reine Lehre, dass das ganz genau immer so ablaufen muss, wie das zum Beispiel in den neutestamentlichen Briefen uns begegnet. Wir können und dürfen die dort geschilderten Situationen also nicht eins zu eins auf uns heute übertragen. Und doch kann man hier wichtige Prinzipien auch für unser Gemeindeleben und unseren Dienst erkennen. Nachdem Petrus also seine Botschaft weitergegeben hat, wirkt Gott durch den Heiligen Geist. Dass etwas Besonderes geschehen sein muss, wird an der Reaktion der mitgereisten Brüder deutlich. Für diese war es genauso überraschend zu erleben, dass auf Heiden der Heilige Geist kam und dass diese plötzlich das Gleiche erlebten wie schon viele tausend jüdische Menschen vorher. Paulus beschreibt in Epheser 2 sehr plastisch, wie sich Juden und Heiden in Christus zu einem Leib verbinden. Für uns ist das heute normal, aber für die Menschen damals revolutionär und unglaublich. Und wenn wir sichtbare Veränderungen erleben, ist dies ein hinreichender Hinweis auf eine veränderte Einstellung. Aber Gott allein kennt die Herzen. Er schaut hinein, prüft, verändert und gibt neue Prägung. Ihm dürfen wir die ganze Situation anbefehlen und dann staunen, wenn sein Wirken an anderen sichtbar wird. Und solange bleiben wir im Gebet und geben mutig Zeugnis, öffnen unsere Türen und bringen gute Speise für jedermann. Für den Bauch auf der einen und für den Kopf und Herz auf der anderen Seite. Die Taufe ist schließlich das sichtbare Zeichen, dass sich Menschen durch den Heiligen Geist bewohnen lassen möchten und ihr neues Leben mit Christus vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugen möchten. Bevor ich hier zusammenfasse und schließe, möchte ich aber einen kleinen negativen Beigeschmack nicht außer Acht lassen. Petrus hat ja viele Dinge in dieser Sache richtig gemacht. Ja, er ist gastfrei, er lässt sich durch andere Geschwister unterstützen, er behält in schwierigen Situationen einen ruhigen Kopf, er überwindet Grenzen, kulturelle Grenzen, und er verkündigt mit Freude die frohe Botschaft und er gibt dem Heiligen Geist Raum zum Wirken. Wobei, ganz ehrlich, in der Geschichte hat der Heilige Geist nicht lange auf sich warten lassen. Bei uns ist das dafür manchmal umso länger, ja, dass wir das nicht so schnell sehen. Dann könnten wir jetzt zum Schluss sagen, Petrus, super, alles prima gemacht, perfekt. Und das wollen wir beherzigen, wir machen das jetzt ganz genauso wie du. Aber da gibt es natürlich kein Generalrezept oder eine Checkliste, die wir jetzt durchgehen und sagen, wenn ich das alles gemacht habe, dann passt das alles, die uns Erfolg garantiert. Wir werden immer wieder auch eigene Grenzen erleben und eigene Schwierigkeiten erleben, nicht zuletzt auch durch unser eigenes Leben und Denken im Dienst gebremst oder zurückgeworfen werden. Das kann, wie gerade gesagt, durch uns selber kommen oder aber auch durch äußere Einflüsse. Und manchmal ist es sogar irritierend, von welchen Seiten wir die Spannung eigentlich erleben, wo sie herkommen, zum Beispiel aus den eigenen Reihen. Jeder evangelistische Dienst kann nur in absoluter Abhängigkeit von Christus erfolgen und ihm gehört aller Dank und die Ehre, wenn Menschen hören und glauben. Die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hatten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sagten, du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen. Petrus aber fing an und setzte es ihnen der Reihe nach auseinander und sprach. Tja, der Evangelist erfährt auch Widerstand im Dienst, aber auch Heilung. Da kommt man also gerade von diesem beglückenden Einsatz zurück, hat wunderbare Dinge erlebt, hat dem Herrn die Ehre dafür gegeben, hat prima Gemeinschaft gehabt mit den Geschwistern und sogar noch neue dazu bekommen. Und dann jetzt das hier. Da kommen doch gleich wieder die mit dem erhobenen Zeigefinger, die Petrus die nächsten Vorhaltungen machen. Du warst bei Fremden, was wir nicht dürfen. Du hast sogar Tischgemeinschaft mit ihnen gehabt. Das geht ja gar nicht. Was sollen wir denn jetzt mit dir machen? Du bist Vorbild für die Gemeinde und so weiter und so fort. Die Situation könnte dem einen oder anderen vielleicht auch sehr bekannt vorkommen, oder? Nur weil wir von einer Sache auch noch für den und zusammen mit dem Herrn erlebt, total begeistert sind, bedeutet das nicht, dass das auch gleich alle anderen Gemeindeglieder, andere christliche Leiter oder vielleicht auch Gläubige in der eigenen Familie so sehen. Und da muss man sich schon manchmal ganz schön etwas anhören. Im oben genannten Kontext der Aufnahme von Erich und Margot Honecker im Pastorenhaus Holmer in Lobetal bei Berlin gab es nicht zuletzt durch frustrierte Pfarrer größere Diskussionen, ob der Notwendigkeit, sich mit dem größten Hinderer des Glaubens der letzten 30 Jahre in der DDR abzugeben und ihm Barmherzigkeit zu zeigen. Die Beispiele lassen sich sicher noch lange fortsetzen und wahrscheinlich hat jeder von euch ein eigenes parat. Und auch ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass motivierte Geschwister durch ein unbedachtes oder auch falsch gewähltes Wort in ihrer Freude getrübt und in ihrem Dienst gebremst wurden. Da möchte ich euch um Vergebung bitten und wenn ihr was Konkretes noch habt, dann kommt gerne auch auf mich zu, damit wir das bereinigen können. Was macht Petrus jetzt in der Situation? Kopf in den Sand stecken, Einsiedlertum suchen oder erstmal ganz groß auf den Putz hauen und allen anderen den Kopf waschen? Nichts von alledem. Petrus handelt wieder vorbildlich für uns, besonnen und überlässt es Gott, dem Herrn, die Dinge in den Köpfen der anderen so darzustellen, dass sie einverstanden sind. In den Versen 5 bis 14, die ich jetzt nicht vorlese, erzählt er nochmal die ganze Geschichte, wie das alles sich zugetragen hat. Und dann lese ich weiter. Während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang. Ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich hätte Gott wehren können? Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Petrus bleibt sachlich. Und wenn für ihn vielleicht auch anstrengend oder in seinen Augen Zeitverschwendung, doch nicht umsonst, erzählt er einfach nochmal die ganzen Vorkommnisse, um den Hörern und Kritikern Hintergrundinformationen zu geben. Und siehe da, das hat geholfen. Fakten lassen Missverständnisse und Vorannahmen verschwinden und das sollten wir bei aller Kritik, berechtigt oder nicht, anstreben. Dass für alle der ganze Sachverhalt so klar wie möglich dargestellt wird, um eine korrekte Meinung oder gar Urteil bilden zu können. Zum einen sollten wir nicht vorschnell urteilen, bevor wir die ganze Geschichte kennen. Zum anderen sollen wir aber auch die ganze Wahrheit erzählen. Und nicht zuletzt sollten wir Einmütigkeit anstreben und in und bei allem Geschehenen Gott die Ehre geben. Diese Vorgehensweise beruhigte damals die Geschwister in Jerusalem und das dürfen auch wir uns zu eigen machen. Tja, soweit die Geschichte von Petrus und Cornelius, der dem Auftrag Jesu gemäß das Evangelium teilte. Viele Dinge haben wir von ihm heute lernen können. Ihr seht sie auf der Folie nochmal zusammengefasst. Und doch darf das wichtigste Element bei dem Ganzen nicht zu kurz kommen. Jesus Christus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der Sieger von Golgatha, Gott und König zugleich. Er gab seinen Jüngern den Auftrag zur Verkündigung des Evangeliums. Dieser Auftrag, der gilt damals wie heute. Und wenn wir uns als Jünger Jesu bezeichnen, für uns umso mehr. Der Auftrag ist eine Dauerherausforderung für unser Leben und für unseren Alltag. Doch der Jesus gab uns auch einen mächtigen Helfer an unsere Seite, den Heiligen Geist. Und mit ihm halten wir es, bei aller Ernsthaftigkeit, wie die Blues Brothers, die mit stolz geschwellter Brust von sich behaupteten, und wir meinen das ehrlich, unterwegs im Namen des Herrn. Braucht ihr noch mehr als das? Es ist der gleiche Auftrag. Es ist die gleiche Botschaft. Das gleiche Evangelium. Es sind verlorene Menschen wie damals, die Gott suchen und brauchen. Gott ist gnädig, auch in diesen Tagen. Und wenn wir als seine Werkzeuge anderen Menschen den Weg zum Himmel zeigen können, wird dadurch das Lob Gottes im Himmel bis in alle Ewigkeit vermehrt. Und das sollte es doch sein, was wir mit unserem Leben letztlich suchen. Soli Deo Gloria. Amen.